Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
In der heutigen Sommerfolge dreht sich alles um das Thema Friends. Mit dabei sind unsere Gäste und Gästinnen aus dem vergangenen Jahr.
Margit und Andreas.
Und
Nico und Sepp.
Die Geschichte zwischen uns, das ist, ich weiß nicht mehr, wie lang es her ist. Du weißt das
20 Jahre ist es dann jetzt so, 2002 haben wir uns kennengelernt.
Nicht zu fassen.
Ja.
Vor 20 Jahren ist meine damals beste Freundin, hat sich getrennt und da war ein neuer Mann da und genau. Und dann haben wir uns kennengelernt beim Inder, oder?
Ja, kam das der Inder?
Das war ein Inder in der Burg.
Okay. Okay, ja.
Genau, also die Doris hat gesagt, gehen wir miteinander essen und genau, und dann war der Andreas da, da haben wir einen Abend miteinander verbracht. Ich kann mich nicht mehr so wirklich gut erinnern dran, ich habe mir gedacht, hey, der ist super, genau, und das war fein.
Ja, genau, ja. Also 20 Jahre ist ja.
20 Jahre ist das jetzt.
Also ich glaube, ich weiß nicht, wir haben uns eigentlich ziemlich schnell ganz gut verstanden. Ne?
Das stimmt.
Also die Favoritnerin und der Rudolfsheim Fünfhauser.
Favoritin.
Ja. Ja.
Die zwei Simmeringer verstehen dich.
Ja.
Ja, ich glaube, also weil wir so erdige Arbeiterkinder sind. Irgendwie. Und ich kann mich auch noch erinnern, damals, mein mittlerweile verstorbener Mann hat damals noch gelebt. Und wir haben halt gehört gehabt, dass der Andreas Buddhist ist. Und ich finde, das ist eine der ganz witzigen Szenen von damals,
ja,
wo der Peter immer gesagt hat, wo ist er jetzt, der Buddha-Rist?
Ja, genau.
Und dann haben wir die Doris und den Andreas zu uns nach Hause eingeladen. Und der Andreas lernt den Peter kennen und stellt sich vor ihm hin und hält ihm die Hand hin und sagt, Servus, ich bin der Buddha-Rist. In der Sekunde, also da war eh kein Eis, ja, aber das war sehr herzerwärmend damals. Und ich weiß noch, wir haben damals einen unglaublich schönen Abend mit Essen und Trinken und Musik verbracht. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben damals in einem Haus mit Garten und Terrasse gewohnt und der Peter hat irgendwann einmal Pink Floyd aufgelegt. Und dann sahen wir, der Peter und ich, im Wohnzimmer auf der Couch gelegen und die Doris und du, ihr wart auf der Terrasse. Und das war sowas Vertrautes schon. Also es war so eine Situation, die man einfach nicht mit jedem lebt. Das habe ich in sehr guter Erinnerung.
Mhm.
So was ganz.
Ja, genau.
Was Warmes.
Das Vertraute, das hat sich einfach bis heute fortgetragen.
Genau.
Erstmal, ja. Das ist schon sehr vertraut.
20 Jahre ist ja auch eine richtig lange Zeit. Ja? Wie habt ihr eure Freundschaft auch so erhalten?
Ja, gute Frage. Wie haben wir es erhalten? Ja, das war eigentlich, vielleicht, wenn man sagt, wir haben es erhalten, das klingt so nach, dass wir irgendwas zusammengehalten haben, aber eigentlich, das. Wir haben uns gesehen und es hat wieder passt, dann haben wir zeitlang nicht gesehen, dann haben wir uns wieder öfter gesehen und jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, war es einfach vertraut. Ja, also das ist, ich habe jetzt vor kurzem diese Woche, wie wir im Beaulieu waren, da hat mir dann die Margit was Kritisches auch gesagt. Ich glaube, da beweist sich dann Freundschaft, ja. Und das war für mich einfach so wichtig auch. Und im Nachhinein, ich habe dann echt nachgedacht über das, was sie mir gesagt hat. Und dann habe ich irrsinnig angefangen, über meine menschlich, allzu menschlichen Unzulänglichkeiten zu lachen. Ja, wirklich, zu lachen. Und dann war ich dann, Margit, also dankbar, dass sie so ehrlich und so offen mir einfach ins Gesicht, natürlich mit anderen Worten, aber sie hat mir ins Gesicht gesagt, was machst du denn für einen Scheiß da? Ja.
Also für mich ist da so viel drinnen, es hat Phasen gegeben, da haben wir uns ganz wenig gesehen. Und natürlich war auch irgendwie, also der Andreas war mit meiner damals besten Freundin zusammen und dann halt auch nicht mehr zusammen. Und das war immer so, das hat unsere Freundschaft aber nie beeinträchtigt. Und einer der allerwichtigsten Punkte für mich ist, dass ich, das klingt so pathetisch, aber jedes Mal, wenn ich den Andreas sehe, dann lerne ich irgendwas. Da ist irgendwas in unseren Gesprächen drinnen, das ich mir mitnehmen kann, von dem ich für mich als Person profitieren kann und was lernen kann. Und das finde ich so, das zeichnet diese Freundschaft so extrem aus für mich. ich habe schon oft Situationen erlebt, also du hast mich ja schon ganz oft schwer deprimiert, frustriert und zudernd und sonst irgendwas. Und ich gehe aber immer mit irgendetwas nach Hause, das mein Herz in irgendeiner Form berührt oder gewärmt hat. Ja. Und das, was du vorhin gesagt hast, da haben wir vorhin auch gerade drüber geredet, es fällt mir so leicht, dem Andreas gegenüber, wenn er irgendwas erzählt hat und denkt, hä? Die richtigen Worte zu finden. Es ist so einfach, einander zu verständigen und auch ein bisschen Kritik unter Anführungszeichen anzubringen, kritisch zu sein, auf das Team zu weisen, wir brauchen da oder ich brauche da nicht eine einzige Sekunde darüber nachdenken, ob ich jetzt die richtigen Worte finde, weil wir da eine gemeinsame Sprache haben. Mhm. Und das finde ich ist, das ist auf einem, wenn es ein Ranking in der Qualität der Kommunikation miteinander gibt, ist das für mich on top. Ich muss nicht mehr nachdenken. Ich kann einfach sagen, was ich mir denke, ich darf das. Und das ist, glaube ich, also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo wir deswegen das noch klären hätten müssen oder da was bereinigen oder erklären hätten müssen. Wenn ich daherkomme mit meinen 1000 Gedanken und mit meinen Für und Widers und ich bin sehr, sehr oft sehr kritisch mit mir selber und zerfleische mich und peitsche mich selber, dann kommt der Andreas mit seiner Güte daher. Der Andreas ist einfach, jetzt fange ich gleich zum Beinen an, der Andreas ist ein wahnsinnig gütiger Mensch, ein gütiger Mann, der dann da sitzt mit seiner Überlegenheit, mit seiner Erfahrenheit und mit seiner Güte und seinem Liebesgefühl zu mir, ja, und dann mich überholt von meinen Hirnwichsereien in die Essenz dessen, worum es geht. Da hat es unglaublich viele Situationen dazu gegeben, wo ich das Thema überhaupt nicht mehr weiß. Also da könnt ihr jetzt nachgraben, worum es gegangen ist. Ich meine, es ist in den 20 Jahren, die wir einander kennen, ist viel passiert, ja, und auch in der Zeit, wo der Super-GAU in meinem Leben war, wo mein Mann plötzlich gestorben ist, war der Andreas auch jemand, der da war und mir durch diese Krise und durch diese schwierige Zeit durchgeholfen hat, die von Freundschaft auch getragen war. Ja. Und der kommt dann und ich habe mein Blablabla und das ist schon wieder das passiert und ich komme mit dem jetzt nicht zurecht und ich bin so furchtbar und überhaupt und das habe ich falsch gemacht und stell dir vor, da hat der das gemacht und dann kommt der und hört damit zu und sagt gar nichts. Und dann kommt es mir schon komisch vor, dass ich irgendwie so viel rede. und dann kommt was. Aber das wird noch einmal, das wird von seiner Güte und seiner Ruhe, von seiner Erfahrenheit, von seiner Klugheit und von seiner Liebe zu mir getragen. Ja? Und das bringt mich dann in die Essenz dessen, worum es geht. Das ist für mich das, was ich von ihm bekomme. Das Geschenk, das ich seit vielen Jahren von ihm bekomme. Das war eigentlich gleich.
Wow.
Ja, Gott, du bist der Weiner von uns, ja. Ich weine ja nie.
Ja, ja, ich bin ja eher da. Ja, stimmt.
Ja, er wäre in meinem Herrn.
Wow. Ja. Ja, mein Ego muss ich auch gerade ein bisschen abgeschrauben, weil das waren jetzt schon auch Salbungen, die ich da so
gehört habe. Ja, da braucht er so etwas
jetzt. Ja, nein, okay, gut. Okay. Ja, das ist übrigens, das ist auch das, was ich so gerne habe an der Margit, so dieses Bodenständige, dieses am Boden einfach Ruhe bringen. Das verbunden mit einer unglaublichen Großzügigkeit, ja. Also ich habe wirklich so, und das ist jetzt für mich so schwer in Worte zu fassen, weil wenn man sagt Großzügigkeit, dann verbindet man das oft auch mit materiellen Dingen oder so. Aber ich einfach die Art und Weise in der Begegnung empfinde ich halt immer wieder als großzügig. Das, was mir entgegenkommt von der Market, ja, das ist eine unglaubliche Großzügigkeit. Ja. Und wenn ich den Bogen überspanne, dann haut es mir am Boden. Ja. Ja, so. Ja. Und das ist ja auch großzügig. Ja, also einfach zu sagen, so bis daher und nicht weiter und jetzt sage ich da mal was. Ja. Und das verhilft mir dann immer wieder, so wie eben auch letztens, dass ich wieder auf mich selbst zurückgeworfen wäre in meiner menschlichen Unzulänglichkeit auch, ja, und ja, also ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade der Loriot ein, ne? der mal gesagt hat, der Humor beweist sich eigentlich nicht darin, über andere Leute zu lachen, sondern sich selbst zur Disposition zu stellen. Ne? Und dazu verhilft man die Margit, ja, dass ich dann einfach nach dem, was sie mir gesagt hat, bin ich heimgekommen und habe dann einfach einen Lachanfall über mich selber gekriegt. Und das ist auch es ist ein Geschenk, das ist auch im Rahmen dieser Großzügigkeit, das ist ein Geschenk, das sie mir macht da damit. Ja.
Ja, also mir fällt dazu nur ein, ich glaube ja, dass eines der Grundbedürfnisse von jedem Menschen ist, gesehen werden zu wollen als die Person, die man ist. Und ich fühle mich von Andreas gesehen. Der sagt manchmal Sachen über mich, die sagt man sonst überhaupt niemand und das tut mir total gut. Ja. Und dann denke ich mir, und Andreas, das sagt man, dann muss das wohl stimmen. Und ich fühle mich angeschaut und ich fühle mich gesehen. Und das passiert mir nicht allzu oft. Und das nährt einfach total.
Mhm. Ja. Ja.
Also ich glaube schon, dass Menschen zusammenkommen durch eine gewisse Überschneidung von Interessen auch. Mhm. Und dass das in unterschiedlichen Formen von Beziehungen recht wichtig ist, dass es sowas gibt. Aber der Andreas und ich, wir sind ja nicht Freunde, die sich jedes zweite Wochenende treffen und am Samstagnachmittag miteinander mit irgendwas verbringen. Wir treffen uns dann, wenn der Andreas sagt, hast du Mittwoch Zeit? Oder wenn ich sage, was ist? Und es hat auch Zeit gegeben, da habe ich mir gedacht, der meldet sich nicht. Jetzt bin ich aber beleidigt. Ja. So hat es auch schon gegeben. Ja. Aber wir sind ja so emotional verbundene Spontanfreunde. Und dann sehen wir uns und dann gibt es einfach nach Oberflächlichkeiten wenig, finde ich. So Smalltalk gibt es kaum. Mhm. Das ist andocken und rein. Wir sind so Emotional-Austausch-Freunde. Mhm. Und dann erzählt man sich schon, was passiert ist und was man so gemacht hat. Und vielleicht gibt es irgendwas, wo ich mir denke, der hat das Buch gelesen oder den Film angeschaut oder whatever. Und das möchte ich auch. Aber die aktivitätsverbundenen Freunde sind wir eigentlich nur über die Kleinerie. So,
ja.
Oder?
Ja, genau.
Stimmt das?
Ja. Es hat ja auch so auch einmal so ein Thema gegeben, ich glaube, wo man wirklich in verschiedenen Welten auch waren. Also gerade die Zeit, wo ich in der Politik angefangen habe, nicht, und dann in die Bezirksvertretung kommen bin und war ich Bezirksrat, ich glaube, da waren dann einfach sicher auch für die Magen manchmal Momente, wo sie sich auch gedacht hat, was ist denn das für eine Welt?
Wo du ja. Hipster geworden bist.
Ja, da war ich richtig so ein bisschen so hipstermäßig drauf. Ja, auf einmal, also mit einem geschnitzten Bart. Nicht? Und so. Sie sagt immer, der geschnitzte Bart, ja, das gefällt mir ja irgendwie. Ja, und das war ja wirklich, es war ja für mich genauso. Also ich weiß noch, wie ich da reingekommen bin, also vollkommen fremde Welt. Ja, und gleichzeitig fühlt man sich halt doch bemüßigt, sich da hineinzuleben und dann ist man auf einmal Bezirksrat und dann will man halt jetzt nicht ganz aus der Reihe fallen. Ne? Und dann, wenn wir uns dann getroffen haben und ich habe ja von dieser Welt erzählt und die Margit hat sicher auch mitbekommen, das macht was mit mir. Ja? Das war sicherlich auch so eine Zeit, wo sie sich wahrscheinlich auch gedacht hat, was ist mit dem? Ja. Teilweise, ja, nicht alles, aber es war schon, ich weiß nicht,
also das, was ist mit dem, das trifft es nicht ganz, aber ich weiß es nicht, ich finde, wir bewerten einander sehr wenig. Also jeder von uns darf so sein, wie er ist und das mögen wir ja einander. Und das, also was ist mit dem, das nicht, das war so ein Aha, jetzt wieder zum Hipster. Ja. Und für mich ist es ja wirklich so, dass der Andreas auch jemand ist, den ich in seiner Meinung und in seiner Bildung sehr schätze. Er ist ja der Intellektuellere von uns beiden. Ich bin nicht so gescheit, er ist total gescheit.
Ja.
Du hast mehr gelernt, du bildest dich mehr. Also das klingt jetzt so, als ob ich mich runter... Also das sehe ich wirklich so. Und ich beobachte das halt dann interessiert und dann sage ich vielleicht ein bisschen was dazu, aber es ist eher so ein Begleiten und Beobachten und manchmal kommt man dann öfters und tiefer mit was zusammen und manchmal eben nicht. Und das darf aber auch so sein. Unsere Freundschaft ist ja wirklich so eine, mal öfters aktiv präsent stattfinden darf und dann darf sie auch lange Pausen haben und gerade und das ist ja, vielleicht lassen diese Pausen auch diese vielleicht schwierigen Phasen, wo vieles ist, wo sich der andere total verändert, wo man sich vielleicht denken könnte, jetzt hat es ihm aber erwischt, ja? Jetzt ist er irgendwo von der Spur. Vielleicht hat das auch damit zu tun, wenn wir uns vielleicht in dieser Zeit der Anfänge der Politik öfters gesehen hätten, vielleicht hätte man dann auch was Komisches gedacht. Aber wir haben uns nicht so oft gesehen. Und wir sind ja verbunden durch dieses innige Gefühl. Und wenn da wenige Impulse, wenige komische Impulse sind, dann kann dieses innige Gefühl auch bestehen bleiben. Vielleicht hat das was damit zu tun, ich weiß es nicht. Es hat schon auch Situationen gegeben, wo wir einander sagen, gäh. Ja. Aber ja. Wenn wir jetzt nicht miteinander Clownerie machen würden, würden wir uns wahrscheinlich weniger sehen, kann ich mir auch vorstellen, ja, wenn diese Verbindung kaputt war. Das weiß ich nicht.
Ja, das kann.
Das kommt auch sein, ja.
Das ist wie bei den Busreisen. Die Coolen sitzen in der letzten Reihe und das Praktische in der letzten Reihe ist, es kann da von hinten niemand in die Haare schmieren. Das passiert nur denen, die vor dir sitzen. Oder Kaugummis oder Schokolade oder sonst irgendwas.
Sprichst du aus Erfahrung?
Ich war in der Schule auch eher immer in der letzten Reihe. Bin die Hinterbank gewohnt.
Ich würde die Hinterbank nicht abwerten, sondern eher aufwerten. Zumindest hat ich bin ja ein Jahr später gekommen oder ein halbes Jahr später in den Nationalrat, diese Sitzzuordnung zum Nico gebracht und wir wurden, glaube ich, beste Freunde da hinten und das ist viel wertvoller als wie der Stumpfsinn, der vorne erzählt worden ist.
Also das kann man so sagen, ja? Wobei ich glaube schon, dass wir da hinten der ideologische Rückhalt der Neos-Partei waren, in gewisser Weise, zumindest in dieser Zeit, über eine kurze Periode.
Wir waren die gleiche Wellenlänge, wir haben den gleichen Endgegner, die Kirche.
Nicht der einzige, wahrscheinlich nicht einmal der einzige gleiche Endgegner.
Ja, natürlich die Kammer und so. Also wir haben uns auch gut verstanden und wir haben uns auch wahnsinnig gut anschweigen können. Und das braucht man auch in einer Freundschaft. Und wenn du da drinnen den Spaß verlierst, dann verlierst du überhaupt den Glauben ans Leben. Und den Spaß, der muss da sein. Das muss vorhanden sein. Und ich hatte eben, wie gesagt, ich hatte keinen Einfluss auf meine Zuordnung für den Sitzplatz und war irrsinnig dankbar, dass das irgendwer gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig war.
Ja, man muss ja, wenn man es mal die anderen Parteien anschaut, man muss ja nicht gleich von Freundschaft sprechen, ja, aber dieser Glaube, dass Leute von anderen Parteien, mit denen man ideologisch vielleicht weiter auseinander liegt, und das ist der Nähe, da fällt einem oft die FPÖ ein, aber nicht nur, dass man sie mit denen gar nicht verträgt oder mit denen gar nicht reden kann, ist ja ein absoluter Irrglaube. Also ob die Leute sympathisch sind oder zu einem ungut oder sie auf einer sozialen Ebene okay verhalten oder nicht, korreliert nicht ganz so stark mit dem, was manche inhaltlich vertreten. Also es ist fast wie in einem großen Betrieb mit mehreren Abteilungen, wo man sich mit manchen gut versteht und mit manchen weniger gut versteht. Also das ist ein Gerücht oder das ist eine Annahme, die habe ich relativ oft aufklären müssen, weil mir viele gefragt haben, wie kommst du eigentlich mit zum Beispiel der FPÖ zurecht? Aber bin mit vielen von anderen Parteien schlechter zurechtgekommen und auch mit solchen, die mitunter näher gesessen sind wie die Grünen, mit denen kommt man vielleicht persönlich gar nicht so gut zurecht, wie man vielleicht glaubt.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass das auch dieser Raum ist, wie einer unserer Parteigründer gesagt hat, wo man sich gemeinsam ausmacht, wie man lebt und wo man ausmacht, wie man gemeinsam leben will. Und es ist wirklich so, dass man hier nach außen hin oft den Eindruck hat, die reden jetzt mit dem oder dem nicht oder mit der oder der Fraktion, was ja nicht stimmt. Ich meine, in jeder Partei gibt's Trotteln, selbst bei uns gibt's Trotteln, wo immer denken, Jesus.
So weit wollte ich gar nicht gehen,
ja,
aber natürlich.
Überall gibt's, also, oder ich passe auch beim anderen nicht. Also das ist ja nicht abwertend, sondern man hat nicht zu jedem die gleich gute Wellenlänge oder das gleich gute Gefühl oder das gleiche Fachwissen. Also das ist jetzt nicht abwertend anderen Menschen gegenüber, sondern Trottel ist salopp gesagt, aber du denkst ja halt dann auch, was ist das jetzt? Also das muss man auf die Seite streichen. Und dann gibt's wirkliche ideologische Verbrände, wo du denkst, mit dem muss ich nicht einmal reden.
Na, ich finde das auch nicht anstrengend. Anstrengender fand ich tatsächlich eher so die Rahmenbedingungen, wie das Ganze abläuft. dass das halt das Zeitmanagement in der Politik auch so schlecht ist. Diese in die Länge gestreckten Sitzungstage, schlechte Pausen, Ausschüsse, die schlecht organisiert sind, selten stattfinden, wo du geistig nicht anschlussfähig bleibst, weil du einmal im Quartal einen Ausschuss hast. Mühsam sind eben diese organisatorischen Rahmenbedingungen, wo du einfach die in Materien wieder reindenken musst, aber dann nicht dranbleiben kannst, wieder rauskommst, sehr viel organisatorischen Ballast halt einfach hast. Das ist mit die viele Herumfahrerei. Und also, obwohl ich in Wien war und 10 Minuten vom Parlament gewohnt habe, die hat mir mehr fertig gemacht als die inhaltliche Mühsal. Die hat mir eigentlich überhaupt nicht gestört. Aber der Sepp ist ja noch weiter hin und her gefahren. Hast du jemals ausgerechnet, wie viele 1000 Kilometer du in den Jahren gefahren wirst?
Nein, früher, also bis vor Corona bin ich ja meistens mit dem Zug gefahren von Salzburg. Da fährt es dann nicht, wenn du um 5 Uhr in der Früh in den Zug steigst, dann kannst du dann schlafen. Es ist mir dann erst auf die Nerven gegangen. In der Corona-Zeit, da habe ich aufs Zugfahren verzichtet und bin mit dem Auto und dann im Auto kannst du durchaus nicht schlafen und dann fängst du nachdenken über die sinnlosen Kilometer. Hat dazu auch einen Beitrag dazu geleistet, dass ich mir gedacht habe, für was tue ich das eigentlich?
Na, mein letzter Tag im Parlament, mit dem bin ich nur so mittelzufrieden, weil ich habe mir diesen Tag mit dem Wawrik mit teilen müssen und das rückblickend ärgert es mich eh, dass ich meinen Abtritt nicht ein bisschen verschoben habe, aber ansonsten war es okay. Wenigstens bin ich nicht rausgetreten worden. Also
im Grunde genommen hat es mir damals, ich hätte mir das auch anders gewünscht. Ich habe mir eigentlich ein paar Tage vorher was anderes überlegt für den Abschied vom Nico. Und man hatte dann nur beschränkte Redezeiten und es war absehbar, dass das mit dem Rabrik so endet, wie es geendet ist. Und die Gartenschlauchnummer ist die Gartenschlauchnummer. Er hat ein Rückgrat wie ein Gartenschlauch. Mhm. Er hat uns angelogen. Er war krumm, er war wendig und das ist halt so geblieben. Also das war dann schon auch notwendig, zu sagen, was wir davon halten.
Wie war das für dich, wie der Nico dann aus dem Parlament gegangen ist, irgendwie dann
Leere.
Den Sitznachbar zu verlieren?
Leere. Das war echt, ich habe ein bisschen gebraucht. Ja, weil wir erstens ideologisch und im Club und so, das war schon gewöhnungsbedürftig für mich. Natürlich musst du darauf aufmerksam machen, also wir wissen ja seit Kurzem, und ich kann das aus eigener Erfahrung auch in der Post-Nico-Zeit auch bestätigen, die noch so gut vorbereitete, aufbereitete Geschichte hat bei so manchen Qualitätszeitungen nicht Platz gefunden, und wir wissen jetzt, aus welchen Gründen sie nicht Platz gefunden hat, weil irgendwer in der Lichtenfelsgasse, glaube ich, heißt die, bestimmt hat, ob das in die Zeitung darf oder nicht. Mhm. Und dann mit dem Chefredakteur. Und das finde ich eigentlich das bedauerlich. So, welche Übung machst du dann? Dann musst du in den Aktionismus übergehen und dann musst du dich vielleicht einmal, auch wenn es bei meiner Figur nicht sehr schicklich war, in der Badehose auf ein Surfbrett stellen. Oder andere Dinge tun, die jetzt zum Schluss auch das, dass man das dann auch auf Twitter spielt, dass du in einem Musikvideo vorkommst. Aber und da solche Dinge eben, damit du polarisierst. Das anders geht's nicht. Weil als kleinste Fraktion, Oppositionspartei, hast du sonst keine Chance. Mhm. Und dazu musst du auf Snowden aufmerksam machen, da musst du andere Dinge machen. Und, zum Beispiel auch das, was ihr damals, wie das mit dem, wie war das mit diesen Ziegelsteinen oder Betonsteinen gemacht?
Achso, ja, stimmt. Da gab es ja die Geschichte, wo man mit den Blaumännern vom Karlsplatz da irgendwas zurückgetragen hat. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was es genau war. Aber
war das mit der Hypo? War das nicht so eine Hypo-Geschichte?
Nein, es war keine Hypo-Geschichte. Oder war es eine Hypo-Geschichte? Ja, was man mit den Hypo-Milliarden alles machen hätte können. Also, da war ein paar Ausplätze Geschichte. Ich meine, das war jetzt keine Neos-Geschichte, aber mindestens der Gerald und ich und der Matthias, kann ich mir erinnern, haben daran teilgenommen. Ich meine, das Aktionistische, das war von Neos von Anfang an drin, und das kam daher, dass wir am Anfang natürlich kein Budget hatten, woher denn auch. Also, man kann den Herrn Haselsteiner natürlich immer wieder bemühen als Großspender. Tatsächlich ist es in absoluten Beträgen, natürlich viel Geld, aber für eine Partei, die kommunizieren muss, ist es immer noch ein relativ überschaubarer Betrag gewesen. Und wir haben neben Social Media und Aktionismus nichts anderes gehabt. Also wir haben ja Inhalte schaffen müssen, die in irgendeiner Form mehr Aufmerksamkeit erregend teilbar waren. Der Matthias hat das ja selbst auch gemacht, hat es vielleicht am Anfang sogar ein bisschen überstrapaziert. Das hat er dann auch wieder nachgelassen, das Aktionistische. Aber ja, klar, ich meine, das war unsere einzige Chance damals.
Ist nach wie vor. Ja. Also vielleicht kommt jetzt ein bisschen eine Besserung rein, aber das war ja zum Beispiel auch, der Nico war immer Mediensprecher. Also wenn wir jetzt über Medienförderung nachdenken, hat der Nico eigentlich recht gehabt. Und diese Abhängigkeit, und wir konnten nur über eben, gäbe es eine andere Förderrichtlinien, Qualitätsstandards, Parameter etc., dann wären wir nicht heute in dem Dilemma und würde auch demokratiepolitisches viel besser sein, nämlich zu zeigen, dass auch kleine Fraktionen gute Ideen haben. Und das meinten wir mit gut aufbereitet und nicht vorkommen.
Das ist eben, genau, das ist ja einer der Vorwürfe, die auch immer kommen. Ihr müsst's mehr machen, ihr müsst's mehr kommunizieren. Und dann erklärst du den Leuten, unser ganzer Job ist die ganze Zeit nur zu kommunizieren. Also wir hauen jeden Tag, ich meine, nicht nur OTS ist natürlich jetzt
ein Buchstabenfriedhof.
Das ist ein Buchstabenfriedhof, aber es ist, ich meine, der Nachweis, dass viel kommuniziert wird, den kann man sich dort sozusagen schwarz auf weiß holen. Und jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete macht das heutzutage auf eigenen Kanälen. Also es wird auf Teufel komm raus kommuniziert eigentlich aus der Politik, und was sozusagen durchkommt, liegt dann nimmer unbedingt in der Hand derer, die Botschaften abschicken. Also deswegen auch wieder die Klammer zurück zum Aktionismus und zur Auffälligkeit dieser Dinge.
Ein paar Tage habe ich mir gedacht, weil ich eben Unternehmer bin, weil ich wahnsinnig viele Prüfungen in dieser politischen Zeit über mich ergehen habe lassen müssen, weil ich auch merke, was da alles so passiert ist jetzt und dass das aufpoppt, habe ich mir analog dem Handballspielen doch schaut, dass das nicht gibt, so wie beim Handball, da wird man dann immer eingewechselt und wieder ausgewechselt, mhm, und kommt man wieder rein. Also beim Handball ist das anders wie beim Fußball, da wird man einmal eingewechselt und bleibt man dann drinnen. Dass es das nicht gibt. Also ich hätte wahnsinnig viel zu sagen und es macht mich total wütend, weil ich war schon längst im Häfen, wenn ich sowas gemacht hätte mit Scheinrechnungen, mit Manipulationen, mit all diesen Dingen, mit versuchten Beteiligungen auf, also Insiderhandel etc., was der Schmidt alles gemacht hat und was die Kurzpartie so gemacht hat, das macht mich wütend, weil es so ungerecht, das ist so ungerecht. Und dann merkt man die da oben. Und dann wird der Frust noch größer. Wundert mich, ja, es nimmt jeder Achselzucken zur Kenntnis. Mhm. Und das, da wäre ich gern jetzt drinnen. Ich gebe es zu.
Ja. Ich finde die Idee aber super. Das Wiedereinwechseln, das Rausgehen und Reingehen ins Parlament, wäre eigentlich ein tolles Prinzip. So. Vielleicht nicht alle zwei Wochen, das wäre vielleicht ein bisschen organisatorisch, ein bisschen schwierig, aber so in einem Halbjahresrhythmus kann ich mir das sehr
gut vorstellen. Darf jeder einmal rein? Ja. Also von der Ersatzbank.
Raus und wieder rein. Ah. Why not? Ja. Das würd auch vielen, würde sowieso ganz vielen Abgeordneten gut tun, wenn die einmal ein bisschen da draußen in der echten Welt, in echten Unternehmen etwas machen würden, weil die Vorstellungen darüber, wie das Leben funktioniert, genau, bei manchen, die sind schon sehr unrealistisch.
Vom Nico habe ich schon in der Vergangenheit sehr viel gelernt, was Gelassenheit und vor allem strategisches Denken betrifft. Ich bin ja eher ein emotionaler Typ und
ich dachte, ich habe die Gelassenheit von dir gelernt.
Nein. Ja, für in wirtschaftlicher Hinsicht. Also ich bin ja eher so, der Dinge angreift, der Dinge, der aufgrund seiner gelernten Profession weiß, was hakeln ist, aber das, was der Nico perfekt kann, ist am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen.
Ja, und perfekt, das möchte ich. Vom Selbst kann man sehr viel lernen. Also ich hab immer geglaubt, dass ich recht viel arbeite, wobei es eine Frage des Alters ist, wie sehr man dann noch arbeiten kann, und der Sepp ist ja doch ein paar Monate älter als ich, nicht viel mehr. Und der ist so ein arger Workaholic, wie ich tatsächlich keinen zweiten kenne. Und deswegen bin ich auch froh, dass er aus der Politik jetzt raus ist und nicht sich einer unfassbaren Überarbeitung weiterhin hingibt. Und sonst kann man vom Sepp vor allem sozial sehr viel lernen. Ich als einer, der, ich will nicht sagen nachtragend ist, aber doch eher es im Umgang mit anderen mir nicht unbedingt einfach mache. Also bin in der Hinsicht nicht besonders harmoniesüchtig und würde das dem Sepp auch nie unterstellen, der sicher auch nicht harmoniesüchtig ist, aber kann sicher sehr viel besser umgehen mit anderen Menschen als ich. Also er hat einen sehr viel offeneren Zugang zu anderen und das habe ich, weiß nicht, ob ich es von ihm gelernt habe, aber ich würde es mir gerne abschauen. Wenn ich der Stellvertreter von Nico oder er mein Stellvertreter Parteiobmann hinten sitzt, das ist ja eigentlich sehr schlau, das so zu machen. In Wirklichkeit ist ja das eine viel, viel ruhigere Herangehensweise an alles, das von hinten sich anzuschauen, als in der ersten Reihe zu sitzen und immer intervenieren zu wollen.
Ja, und vor allem, du hast ja da hinten auch einen strategischen Platz mit den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also du kannst viel besser kommunizieren.
Absolut.
Du weißt, um was geht.
Ich glaube, dass wir eine sehr subtile, also ich glaube, dass wir sehr viel nonverbale Ebene haben. Also wie der Sepp richtig gesagt, wir können uns sehr gut anschweigen. Es ist ja erstaunlich, das ist ja wirklich eine Qualität, dass man nicht immer die Pappen offen haben muss und einmal auch ruhig sein kann. Und da reichen oft ganz, ganz kleine Hinweise. Die kann man aber auch nicht erklären. Das bildet sich heraus.
Ja,
also einfach.
Auch
da reicht ein Bild, ein Wort oder ein Hinweis.
Ich kann mich noch erinnern, da gab es mal so eine Geschichte, wo wir intern abklären mussten, wie wir funktionieren und so. Und ich bin dann zu dem Gespräch gekommen, damals, der war ein Parteiinterner, war kein Abgeordneter, und hat uns so interviewt. Und wie ich da zurückkomme, wir haben, glaube ich, 15 Minuten da hinten so laut gelacht, dass ich zweimal aufs Häusl gehe.
ich weiß genau, was du meinst, aber es ist nicht gesellschaftsfähig.
Nein. Aber, ja.
Es gibt zum Glück einen Kampfchat.
Aber wir haben oft Spaß und ja. Das ist wirklich subtil und ja.
Alle Folgen von Mit Milch und Zucker findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmilchundzucker.at.